Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Wir haben heute sowas Ähnliches wie eine Premiere in dem Sinne, dass wir über ein Thema sprechen, das vor gerade einmal 2 Folgen bereits Thema war, nämlich das Unvermeidliche, an dem man derzeit in keiner Debatte vorbeikommt, der Aufstieg der AfD in den Umfragen und möglicherweise bald auch bei Landtagswahlen und eventuell auch bei der Bundestags- und Europawahl. Wir hatten in der Folge 51 ein Gespräch mit Marcel Lewandowski, dem Politwissenschaftler. Und heute habe ich mir einen Soziologen eingeladen, nämlich den Marcel Schütt, also einen weiteren Marcel. Wir haben die geballte Marcel-Power und der darf sich mal ganz kurz vorstellen.
Ja, Marcel Schütz, ich bin Soziologe, Sozialwissenschaftler mit einem Schwerpunkt auf Organisation und Gesellschaft, Gesellschaft und Organisation, Wechselverhältnisse und bin auch Professor für Organisation in Hamburg.
Vielen Dank, dass du es möglich machen konntest, an dem Podcast teilzunehmen. Man sieht ja, glaube ich, schon an deiner Vita sozusagen, dass du einen etwas anderen Zugang hast als die Politologen. Da kommen wir mit Sicherheit gleich noch dazu. Ich würde am Anfang, glaube ich, noch eine Metageschichte aus dem Weg räumen, über die wir im Vorgespräch bereits gesprochen haben. Weil du hast gesagt, ein Thema ist im Endeffekt für dich tabu, nämlich zu versuchen, Handlungsanweisungen zu geben, wie man die AfD bekämpfen oder kleinhalten oder ausgrenzen oder was auch immer kann. Ja, also da möchtest du quasi komplett dich raushalten. Magst du da ganz kurz erklären, warum du da nicht drüber sprechen möchtest?
Ja, wir sind ja alle Menschen, die auch politische Auffassungen haben. Und da ist es auch ganz klar, dass man persönliche Vorstellungen hat, welcher politischen Richtung man zuneigt oder auch nicht. Mein Interesse an der Entwicklung politischer Themen ist dann primär eigentlich wissenschaftlicher Natur, analytischer Natur. Mich interessiert zu verstehen oder nachzuvollziehen, wie sich Stimmungen, Bewegungen, auch Parteistrukturen entwickeln. Parteien sind ja auch eine Form von Organisation. Insofern fallen sie dann in mein Beobachtungsfeld und alles, was mit der Organisationshaftigkeit, Organisationsdynamik in der Politik zu tun hat, in der parlamentarischen Demokratie, das verfolge ich als jemand, der dann mit seinen Schwerpunkten, mit seinen Themen, mit seinen Analysen, mit seinen theoretischen und empirischen Hintergründen versucht, das natürlich auch einzuordnen. Ich bin selbst kein Politikwissenschaftler, auch eine Abgrenzung vorzunehmen, habe euer beider Gespräch ja mit Interesse gehört. Sehr viele spannende Punkte, Kollege Marcel Lewandowski und du im Dialog. Mein Zugang ist stark gesellschaftstheoretisch geprägt. Also die Frage ist eigentlich dort, wie sich in einer Gesellschaft politische Vorstellungen auch entwickeln, wie sich die Mehrheitsverhältnisse entwickeln, verändern, wie sich Vorstellungen von politischen Lagern letztendlich auch modifizieren mit der Zeit. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahrzehnten sehr vieles erlebt, auch Überraschungen. Vielleicht auch Dinge, bei denen man überhaupt gar nicht davon ausgehen konnte, dass es sich mal in diese Richtung entwickeln würde. Aber es gab dann externe Effekte oder Schocks, exogene Momente gewissermaßen, die dahingehend verstärkend waren. Wir kennen ja die Ereignisse 2016, Trump-Wahl. Wir kennen die Diskussion in Deutschland um die Zuwanderung, um die sogenannte Flüchtlingskrise. Wir kennen die Diskussion über die Corona-Politik über die Jahre. Und so haben wir ja immer wieder verschiedene Momente erlebt, wie ich denke, in denen sich das politische Spielfeld auch teilweise neu sortiert hat. Und durch Proteste, auch die haben wir natürlich in den letzten Jahren verstärkt, eine Abfolge verschiedener Proteste mit verschiedenen politischen Hintergründen auch, von ganz rechts bis links bis ökologisch, klimaorientiert, grün. Und das alles ist natürlich Teil dieser Gesellschaft. Und wie diese Strukturen sich entwickeln und wie sich auch gewissermaßen Beschreibungen dessen, also Selbstbeschreibungen darstellen. Das ist mein Interesse an der Stelle. Ich versuche zu verstehen, wie auch andere Wissenschaftler, wie auch Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler überhaupt soziale Dynamiken nachzuvollziehen. Und wenn man das getan hat und wenn man das versucht zu beschreiben, dann kann man vielleicht auch auf Überlegungen kommen, wie es Ansätze gibt, Einfluss zu nehmen in die eine oder andere Richtung. Aber konkrete Rezepte gewissermaßen, das denke ich, ist dann vor allen Dingen die Aufgabe auch der Politik, die ja gewählt werden will, mit Vorstellungen, Mehrheiten finden will und einfach auch den Job hat an der Stelle.
Das heißt, du gibst sozusagen das analytische Handwerkszeug, aber was man daraus macht und welche Schlussfolgerungen aus der Analyse kommt, das würdest du gewissermaßen anderen überlassen.
Ja, ich bin natürlich jetzt nicht in der Situation oder auf dem Standpunkt, dass ich sagen würde, das ist mir alles völlig egal. Ich glaube auch, dass man eine gewisse Bescheidenheit als Sozialwissenschaftler, generell als Wissenschaftler, der sich mit solchen sozialen Angelegenheiten beschäftigt, natürlich haben sollte. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Analyse, eine wissenschaftliche Betrachtung umgehend in politische Konzepte entwickelt wird, möglicherweise in einem Sinne, wie das nicht intendiert war, die ist vielleicht auch nicht so besonders hoch. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der du unendlich viel Auswahl hast, wissenschaftliche Positionen im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen zu betrachten. Und das ist ja wie so eine Art, ein Kollege nannte das mal vor vielen Jahren, eine Theorieapotheke. Jeder kann sich gewissermaßen eine Strömung aussuchen, die dann schon manchmal einer gewissen politischen Orientierung vielleicht näher steht als eine andere. Es gibt eher wissenschaftliche Erklärungen, die vielleicht so einen liberalen Touch haben. Es gibt Erklärungen, die man eher im linken, eher im rechten Spektrum verorten könnte. Das hängt natürlich auch daran und hat damit zu tun, dass Sozialwissenschaftler nicht völlig frei sind von eigenen Sozialisationen und Prägungen und auch manchmal politischen Orientierungen. Und das ist ja im Prinzip alles, glaube ich, gar nicht schlimm. Mir ist persönlich wichtig, dass ich meine analytischen Zugänge nicht verabsolutiere zunächst einmal. Also dass man dann auch überlegt, wie die Politik vielleicht klüger an der einen oder anderen Stelle entscheiden könnte, wie man auch informierter entscheidet, weil Politiker müssen sich ja mit einer unglaublich breiten, komplexen Gesellschaft jeden Tag befassen, obwohl sie dafür selbst auch gar nicht ausgebildet sind. Das ist quasi eine Unterstellung in der Demokratie, dass man qua Wahl zuständig ist, eigentlich erst einmal für alles, zumindest auf einer gewissen Spitzenebene. Ein Bundeskanzler hat Schwierigkeiten bei Themen zu sagen, dass er dazu leider überhaupt gar nichts sagen kann, weil das Ressort der Umwelt oder der Finanzen ist. Auf dieser Flughöhe der Regierung und auch der parlamentarischen Arbeit, vielleicht nicht unbedingt der kommunalen Arbeit, kommunale und politische Unterschiede an der Spitze des Systems, da kommen wir heute ja vielleicht auch noch drauf zu sprechen aufgrund Aktualitäten. Das ist alles eine Form von Politik, die ganz, ganz viele Interessen natürlich auch aushandeln muss. Und dass da jetzt ein Wissenschaftler kommt und sagt, ich habe die richtige Lösung, ich habe das Rezept, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch in dem Fall Parteienforscher beispielsweise, Politologen, eine echte Hilfe sind, einfach auch Informationen beizubringen, um zu verstehen, welche Effekte muss ich denn erwarten oder kann ich erwarten, wenn ich diese und jene politische Maßnahme einleite. Aber selbst wenn Wissenschaftler geeignet wären, das kann man, glaube ich, auch in den letzten großen Krisen, die wir hatten oder Diskussionen um Corona, Covid-Zeit sehr gut beobachten oder auch im Blick auf die Ukraine, den Krieg Russlands gegen die Ukraine, eine ähnliche Konstellation. Selbst wenn Wissenschaftler sehr plausible Erklärungen haben, Daten liefern können, also empirisch informiert, man spricht auch von evidenzorientierter Politik oder Politikberatung, selbst dann sehen wir ja, dass wiederum Interessen, Lagerkämpfe, Rücksichtnahmen, politische Orientierung diesen Informationsinput auch wieder etwas dämpfen oder kanalisieren und möglicherweise dann in eine ganz andere Richtung lenken. Wenn ich Wissenschaftler bin und mich anbiete mit Rezepten und mit Vorstellungen, dann muss ich im Zweifel sogar damit rechnen, dass diese zwar in Empfang genommen werden, aber nicht in der Entwicklung genutzt werden oder nicht mit den Zielen genutzt werden, die ich mir vielleicht vorgestellt habe. Also man kann auch Wissenschaft, wenn man so will, okkupieren. Man kann das auch nutzen, um sich dann Legitimationen aufzubauen. Das ist, denke ich, immer wieder auch ein schwieriger Grat, ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch kein eindeutiges richtig und falsch und ja und nein, wenn Wissenschaftler, die sich mit der sozialen, mit der politischen Welt befassen, sich äußern, sie werden im Zweifel immer auch etwas politisch gelesen. Damit muss man, glaube ich, leben.
Ja, ich denke, da kommst du gar nicht drum rum. Also sobald du dich irgendwie in diesem Kreis bewegst, das sieht man ja, beispielsweise hat man das ja gesehen an der Politisierung von Drosten. Man sieht es bei den Klimaforschenden, dass sobald die sich äußern, die zwangsläufig politisch gelesen werden, weil die sich halt zu politischen Themen äußern letzten Endes. Also da gilt ja mal wieder dieses, du kannst nicht nicht kommunizieren von Watzlawick letzten Endes. Du kannst quasi nicht nicht politisieren. Ja, selbst in dem Moment, in dem du sagst, irgendein Gegenstand ist nicht politisch, politisierst du ja letztlich, weil du versuchst, ihn aus der politischen Debatte rauszunehmen. Du kommst da gar nicht drum rum als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Ich habe auch immer so das Gefühl, da gibt es immer wieder Leute, die sich diesbezüglich in die Tasche lügen. Von daher ist das ganz praktisch, wenn man da offen drüber sagt, hier, ich weiß ganz genau, das wird politisch gelesen und ich versuche quasi gegen diesen Bias so ein bisschen zu korrigieren, aber komplett möglich ist es natürlich nie. Ja, das halte ich für so eine gewisse intellektuelle Ehrlichkeit, so eine intellektuelle Hygiene letzten Endes.
Das würde ich genauso sehen und nur noch hinzufügen wollen, dass Wissenschaftler vielleicht manchmal auch entgegen dem, was sie selbst hoffen oder glauben in ihrer Selbstbetrachtung, nicht unbedingt von vornherein professionelle sind in dieser Kommunikation. Also die Präsenz in Talkshows, in Interviews, die Stellungnahmen über Zeitungen, das sind riskante Bühnen, wenn man so sagen will. Man ist sich vielleicht sehr sicher, dass man doch eigentlich alles nach bestem Wissen und Gewissen gesagt hat, aber man muss sich vergegenwärtigen, das ist nicht primär die Scientific Community, mit der man dann spricht. Man kann nicht erwarten, beispielsweise, dass eine Klimastudie, die bestens aufbereitet ist, von einem Publikum in Empfang genommen wird, das nur darauf wartet, eine solche Studie zu lesen, die endgültig bestätigt, dass es eigentlich 11:55 ist. Dann steht man auf einmal da und stellt fest, und das ist, glaube ich, auch einigen die letzten Jahre immer mal wieder passiert und haben das erfahren und gar nicht gewusst, wie ihnen geschieht, dann steht man auf einmal als jemand da, wie du gerade beschrieben hast, der gerade politisch versucht, Einfluss zu nehmen, indem er jetzt also vermeintlich mit Zahlen eine Art Intervention, maximale Intervention zu erzielen versucht. Und möglicherweise ist da ja was dran. Es kann ja auch sein, dass Wissenschaftler so starkes Interesse haben, im besten Sinne, mit besten Absichten einzugreifen in Diskussionen. Und die gibt es auf jeden Fall. Es kann aber auch sein, dass man das nicht wirklich sich in dem Maße vorstellen kann, wenn man auf primär gewohnt ist, in einer wissenschaftlichen Community dann auch mit den entsprechenden sehr speziellen Diskursgepflogenheiten zu verkehren. Wenn man das länger macht, wenn man häufiger mit Medien auch zu tun hat, dann wird man natürlich professioneller. Dann entsteht das Phänomen, dass man solche Stars auch hat. Das ist auch fast schon so eine Art Hegemonie, die dann entsteht. Sprechen immer dieselben zu denselben Themen oder sprechen dieselben zu allen möglichen Themen. Auch das gibt es. Und dann gibt es ganz viele, die nicht diese Erfahrenheit haben und deshalb auch nicht so gut ins Mediengeschäft passen. Also auch Medien und auch Politiker schätzen es, wenn Wissenschaftler so trainiert sind, dass sie sehr schnell in am besten 30 Sekunden oder noch weniger ihre Punkte bringen und auch gewisse Klingeltöne und gewisse Schlüsselworte immer und immer wieder aufkommen. Das ist schon sehr passend in einer, in Anführungszeichen, Mediendemokratie, dass man Wissenschaftler hat, die auch ihre klaren Points machen und dann auch eine gewisse Verlässlichkeit aufweisen.
Ja, das ist wohl wahr. Ich würde an der Stelle die Metadiskussion sozusagen ad acta legen und in die inhaltlichen Geschichten kommen. Du hast vorher bereits zu Beginn soziale Dynamiken erwähnt, die du ja quasi per Beruf untersuchst. Und ich habe ein Interview von dir verlinkt aus der also in den Shownotes, aus der Bundestagswahl 2021, wo du die These aufgestellt hast, dass sich diese Dynamiken beschleunigt haben in den letzten Jahren. Dass also quasi Wahlkämpfe auf der einen Seite, aber auch politische Koalitionsbildung und gesellschaftliche Themensetzung, dass es sozusagen immer schneller geht und immer volatiler ist. Wie würdest du sagen, passt das sozusagen in den Zusammenhang unseres heutigen Themas? Würde das dann heißen, dass die AfD möglicherweise einfach nur ein Trendphänomen des Jahres 2022, 2023 ist? Oder heißt das einfach nur, dass ihr Aufstieg, Klammer auf, der dann auch ein längerfristiger wäre, einfach nur sehr schnell ging? Wie muss ich das quasi lesen?
Ja, diese Volatilität, der Begriff ist ja jetzt schon sehr oft genannt worden, diese Beweglichkeit oder diese schnelle Beweglichkeit von Stimmungen und von Parteientscheidungen oder Präferenzen für und gegen Parteien, die ist ja sehr auffällig in der Bundestagswahl oder im Vorlauf der Bundestagswahl 21 zu beobachten gewesen. Ich weiß noch sehr gut, dass ein Jahr zuvor, eigentlich noch ein halbes Jahr zuvor, es immer hieß, also dieser Herr Scholz, da muss man ja wirklich lachen oder man muss ihm applaudieren, wie tapfer er ist, dass er unsiegbaren Kampf gewissermaßen, einen Kampf ohne Siegesmöglichkeit bestreitet. Und dann gab es den Sommer und es war klar, Frau Merkel ist nicht mehr auf den Wahlplakaten. Und das war auch meine These. Vielleicht darf ich ganz, ganz bescheiden anmerken, dass ich zu den nicht unbedingt zahlreichen Leuten gehörte, die diesen Scholz-Faktor oder die Möglichkeit einer Bundestagswahl zugunsten der SPD auch davor schon als eine Möglichkeit sah und nicht als etwas, was längst als undenkbar erschienen. Ich weiß noch, es gab Talkshows noch im Sommer 21 oder Presseclub beispielsweise, da saßen aus allen verschiedenen Redaktionen, politischen Lagern, damit ja auch oft, saßen Leute, die alle sagten unisono, das ist Schwarz-Grün und was anderes gibt es ja eigentlich gar nicht. Also eine maximale Möglichkeitsverengung. Jetzt könnte man spekulieren, wenn das jetzt Wähler sehen, die eigentlich das genau nicht wollen, dann bekommen die ja vielleicht eine wunderbare Steilvorlage, um zu sagen, liebe Journalisten der Hauptstadtredaktion, das werden wir zu verhindern wissen. So, und dann kann man halt verschiedene Wege gehen, kann sagen, ich gebe meine Stimme doch der Sozialdemokratie, weil jetzt ist Frau Merkel weg und ich komme aus dem Urlaub zurück und sehe, wer Kanzler werden soll. Das gefällt mir gar nicht, also nehme ich doch den anderen Kandidaten. Eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit, das ist die Chance für die Grünen. Wir brauchen jetzt einen grünen Kanzler. Oder die FDP, die ja auch wieder sozusagen dann einige Punkte gemacht hat. Oder die AfD. Und was jetzt die Frage angeht, ob das erklären kann, wie die AfD sich entwickelt. Ich denke insofern, dass man sieht, wenn eine Partei wie die CDU, die ja per Definition, also es heißt Union, das wird ja fast oft vergessen, Union, also eine Volkspartei, eine Supervolkspartei ist, die von christlich-sozialen Bewegungen, fast schon SPD-nah Richtung Arbeiterschaft bis hin zu ganz wirtschaftlich liberalen Ansätzen, dazwischen auch noch immer ein paar national orientierte Leute, das hat es immer gegeben, wenn die das alles vereinen muss, dann ist sie eine starke Partei. Aber wenn sich diese Struktur durch Milieu-Entdifferenzierung auch splittet, also wenn es zu solchen in Anführungszeichen Spaltungen kommt, der Begriff ist ja auch jetzt ein bisschen abgenutzt, vielleicht überall ist immer sofort Spaltung, aber natürlich hat es eine gewisse Spaltung gegeben in den großen Volksparteien. Die SPD hat die Erfahrung mit der Linken gemacht und das Äquivalent, wenn man so will, oder das Pendant ist auf der anderen Seite des Spektrums oder, ja, man muss sagen, Blick auf die großen Koalitionen, nicht die andere Seite des Spektrums, sondern gleich nebenan ist es die CDU, die eine AfD-Abkömmling sicherlich, will ich sagen, miterzeugt, aber durch die politischen Verhältnisse, wie sie nun mal waren, mit begünstigt hat, ob sie nun wollte oder nicht wollte. Es hat aber in der Vergangenheit auch schon solche Bewegungen gegeben. Wir haben Republikaner erlebt, wir haben eine DVU gehabt. Also diese Bewegungen von den Volksparteien, solche Abkömmlinge, solche, ich sage Sektierer, aber solche Abspaltungen, das ist ja nichts prinzipiell Neues. Neues ist, wie stark sich sowas auch halten kann. Und wenn man so will, die AfD hat die letzten Jahre immer solche Krisenbooster erlebt. Also kaum war etwas vom Tisch, kam das Nächste. Kaum war das vom Tisch, kam das Nächste. Und ihr Erfolg die letzten Jahre ist ja jetzt nicht so, man sagt, große Güte, auf einmal ist die AfD zweistellig oder so. Dieses Spektrum über 10%, 10 bis 15%, immer hin und her bewegend. Es war auch mal niedriger, klar. Dann kam Corona, dann wurde es wieder mehr. Dann gab es wieder eine kleine, kurze Delle. Aber dann blieb es doch eigentlich relativ stabil auch. Und dann hat man auf einmal, dass es so ein paar Prozente mehr werden. Und man hat das Gefühl, auf einmal ist hier nicht Notstand, aber der Diskurs hat sich verändert. Es ist sehr viel dramatischer, es ist sehr viel lebhafter und Leute sprechen von Gefahr und Bedrohung der Demokratie. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist der AfD-Erfolg nicht ein Schnellläufer, ist kein Aufstieg, wie die SPD ihn erlebt hat binnen Wochen, als klar war, dass die 16 Jahre enden, sondern es ist eine Entwicklung, die Stück für Stück immer auch gefüttert, motiviert, neu unterstützt wurde und jetzt natürlich, muss man sagen, den Umfragen nach an einem gewissen Maximum sich befindet, ein bisheriges Maximum. Wie es weitergeht, weiß man ja noch nicht.
Ja, da würde ich auf jeden Fall bei all diesen Punkten auch mitgehen. Ich gehöre ja zu denen, die schon sehr lange sagen, da kann ich mir quasi auf die Schulter klopfen, dass die CDU gerade im Endeffekt die Entwicklung der SPD seit, ich sag mal so grob 2005 durchmacht. Also so diese innere Identitätskrise, wer sind wir eigentlich? Ja, damals war es, was ist eigentlich noch links, was quasi dann herausgefordert wurde durch die Linke, bei der CDU ist es jetzt, was ist noch konservativ, was herausgefordert wird durch die AfD. Und diese Erfahrung, dass man es einfach nicht schafft, an die Volksparteizeit von vorher wieder anzuknüpfen, ja, also diese 30%-Marke zu knacken. Die CDU ist immer noch auf etwas höherem Niveau als die SPD, aber allzu viel ist sie davon auch nicht entfernt. Ich glaube, ein großer Unterschied ist letzten Endes, dass die AfD eben erfolgreicher aktuell ist, als es die Linke je war. Aber ich denke, das liegt eben auch daran, dass sie aktuell eine etwas professionellere Partei ist und B, dass das Land halt einfach strukturell konservativer ist, als dass es links ist. Aber letzten Endes ist es eine sehr ähnliche Dynamik. Wir werden mit Sicherheit bei der CDU noch vertiefend drauf eingehen, was deren Wechselbeziehung ist zur AfD, weil das ist, glaube ich, die Partei, bei der das die relevanteste Frage ist. Ja, weil die Grünen lehnen sie offensichtlich ab. Die SPD hat jetzt auch nicht überragend viele Berührungspunkte. Bei der Linken ist die Frage langsam echt hinfällig. Das ist dann eher in dieser Wagenknecht-Debatte, bei der ich sehr unsicher bin, ob die irgendwelche Substanz hat. Aber die CDU ist schlichtweg die Partei, die am stärksten in ihrer Identität herausgefordert ist, obwohl witzigerweise ihre Wählenden gar nicht diejenigen sind, die kleinsten Berührungsängste sozusagen haben. Das ist ja die FDP, spannenderweise. Ja. Aber das wären quasi so diese Dynamiken. Und du hast einen Aspekt erwähnt, den ich noch kurz ansprechen möchte, nämlich die Krise. Es ist ja mittlerweile ein Lieblingsgenre von allen, ihre jeweiligen politischen Präferenzen auf den Aufstieg der AfD zu projizieren. Ja, dieses, die AfD ist so erfolgreich, weil alle nicht das machen, was ich schon immer geglaubt habe. Das halte ich immer für eine ganz große Gefahr in diesen Analysen, dass da quasi auf die Art nur Unfug rauskommt. Und es betrifft wirklich alle politischen Lager. Aber weil du gerade diese Krisengeschichte erwähnt hast, das halte ich zumindest für einen der entscheidenderen Faktoren, dass die sozusagen die Krisengewinnler letzten Endes sind, weil wir eben vier Parteien haben oder teilweise auch viereinhalb, je nach Bundesland, mit der CDU, SPD, den Grünen und der FDP, die letzten Endes als verantwortungsbewusste und verantwortliche Regierungsparteien diese Krisen managen müssen, die quasi nicht die Möglichkeit haben, outside of the box zu sein, sowohl in radikalen oder anderen Lösungsansätzen, als auch halt in populistischem Unfug. Ja, das geht ja quasi in beide Richtungen. Die müssen immer auf eine gewisse Art staatstragend sein, auch wenn sie in der Opposition sind. Und die AfD muss das nicht. Das heißt, die kann auf sich vereinen, jeden und jede, bietet die quasi eine Projektionsfläche letzten Endes, der einfach mit der Gesamtsituation unzufrieden ist sozusagen und das durch eine Aussage entweder in den Umfragen oder dann später auch an der Wahlurne dann quasi kundtun möchte. Und das ist so ein bisschen meinem Gefühl nach das Alleinstellungsmerkmal der AfD, das die ja auch ganz aktiv bedient, weil diese strategische Ambivalenz sozusagen, wer sind wir überhaupt, wofür stehen wir eigentlich, die erhalten die ja ganz bewusst aufrecht, um für so viele Leute wie möglich diese Projektionsfläche bieten zu können. Würdest du da mitgehen oder liege ich da falsch?
Im Wesentlichen würde ich da mitgehen, auf jeden Fall. Ich denke, der großer Erfolg der AfD, und da muss ich gar nicht so viel für tun. Gegenwärtig sieht man ja auch, dass die AfD nicht gerade durch Wahlkampfaktivitäten oder durch Megakampagnen hervorragt. Sie macht vor allen Dingen im Internet ihr Geschäft in Anführungszeichen, in dem Sinne, dass sie dort die digitalen Kanäle sehr gut ihr Publikum binden kann, erreichen kann. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, der Erfolg aber besteht strukturell darin, dass Krisen, auch wenn sie erst einmal kommunizierte Krisen sind, wie tief jeder in einer Krise tatsächlich steckt, ist ja nochmal ein anderes Thema, aber die Politik bestätigt ja auch oder verstärkt diesen Kriseneindruck dadurch, dass sie Krisenmanagement betreibt. Und schon durch diese Darstellung der Politik als Macher und auch als diejenigen, die gefordert sind, ob das gegen Corona ist, im Einsatz der Waffenlieferungen in den Osten oder ob es um die Frage der Migration geht. Überall dort wird der Krisenmodus sozusagen kommunikativ in der Darstellung der Politik auch stabilisiert. Ohne dass die in Anführungszeichen alten Parteien es wollen, weiten sie natürlich damit auch die Basis für alle Möglichkeiten, die dann der AfD zur Verfügung stehen. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass die AfD ihre Stärke doch dahin hat, immer und immer wieder die Gefahr der Krise für Wohlstand, für innere Ordnung, für Sicherheit und Ähnliches mehr thematisiert. Sie ist eine Partei, die ja auch, wie man jetzt bei den Zuströmen sieht, gar nicht so sehr verstanden werden sollte als eine Art Sesterampe sozusagen für die Wähler, wo die hingehen, die nichts mehr haben und völlig blank sind und ganz schlecht nur ausgebildet oder überhaupt nicht ausgebildet, schon seit 100 Jahren arbeitslos, ich überzeichne gerade maßlos. Sondern man hat es mit vielen Leuten auch zu tun, denen es eigentlich gegenwärtig gar nicht schlecht geht, die vielleicht auch ihr kleines Häuslein haben, ihr Auto haben, auch noch alles bezahlen können, aber natürlich sehen, dass es eine Wohlstandsgefährdung gibt. Und wenn jetzt aktuell auch noch täglich die Zahlen kommen aus allen möglichen Wirtschaftsinstituten, dass es nicht nur beim Wetter in diesem Jahr im August, sondern auch in der Entwicklung der Politik etwas düster und etwas nass aussieht, dann ist das ja sozusagen Zucker. Ja, also immer denke ich, ist wichtig zu sehen, dass die AfD von einer bestimmten Zukunftsbeschreibung profitiert. Und diese Zukunftsbeschreibung negativ, es wird ganz schlimm, wenn ihr nicht endlich helft, dass wir euch helfen können, das Land wieder in die Hand zu nehmen. Das ist ja ein ganz klassischer Punkt, der auch im amerikanischen Trumpismus sehr stark greift. Ja? Also wir holen uns das Land zurück für euch. Ja? Und das bedeutet dann im Zweifelsfall, wir müssen den Wohlstand retten, weil die etablierten Parteien, die blicken nicht mehr durch, die sind inkompetent, die sind von Brüssel gesteuert, die sind überall verstrickt in Bindungen, Verträgen, hier wieder Waffen hinliefern, dort wieder Milliarden in irgendwelche Flüchtlingsaktivitäten und so weiter und so fort. Das ist ja der Sound. Und durch diese Projektion in die Zukunft entlastet man sich auch von dem Zwang, in der Gegenwart tatsächlich selbst zu zeigen, was man tut und was man kann, was ja ein Vorteil für die AfD, ein paradoxer Vorteil für die AfD, ohnehin nicht möglich ist, da man ja nicht in der Regierungsverantwortung ist. Und selbst wenn man wollte, was man auf der kommunikativen Ebene immer betont, dass man ja unbedingt regieren will, aber man profitiert ja davon, dass man nicht in diese Lage kommt, dass man auf einmal sich mit Regierungsgeschäften auseinandersetzen müsste oder auch nur mit einer parlamentarischen, tieferen Abstimmung. Immer dann, wenn es um das Bohren der dicken Bretter geht in der Politik, werden ja diese hohen Ideale, und dazu kann auch gehören, keine Flüchtlinge aufnehmen und Ausländer abschieben, die kriminell werden. Alles diese ganzen Statements, die werden ja alle klein gehackt und reduziert, sobald ich in realpolitische Auseinandersetzungen gehen muss, wovon die AfD sehr oft weitgehend verschont bleibt. Und durch diese Selbstverschonung ist sie in einer Lage, immer und immer wieder auf negative Szenarien zu verweisen, ohne tatsächlich in irgendeiner Weise dafür Nachweise zu erbringen, dass es erstens mit ihr besser gelänge, dass es zweitens tatsächlich so schlecht kommt. Und letztendlich ist sie natürlich auch relativ freigebig darin, dass sie immer überhaupt vom Schlechtesten ausgeht. Und das brennt sich bei den Wählern, die dafür affin sind, dann ein, wie ich denke, wenn es auch tatsächlich Indizien gibt, wie jetzt in der Gegenwart, dass man schon sagen könnte, das stimmt ja, das funktioniert nicht mehr und das funktioniert nicht mehr. So falsch können sie nicht liegen. Und dann ist der Schritt von einem Wähler, der eigentlich sich woanders vielleicht wohlfühlt, aber die Auffassung vertritt, es geht ja gar nicht mehr anders zur AfD, nicht mehr so weit. Aber um den Punkt nochmal herauszustellen, die Krisen sind wichtig als kommunikatives Geschehen und die Krisen sind wichtig immer auch im Hinblick auf Zukunftsbeschreibung. Vielleicht wird das manchmal auch nicht so deutlich, mein Eindruck in der Besprechung der AfD, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die AfD sich immer auch als Zukunftsbeobachterin hervortut. Damit macht sie natürlich auch noch was, wenn man das so sagen will. Sie hat damit den Vorteil, dass sie zeigt, dass sie unterstellt, dass sie glaubhaft machen will, dass sie ja die wirklich nachhaltige Partei ist, ja. Aus der Diktion der AfD könnte man sagen, die Grünen reden immer über irgendwelche Klimawandelgeschichten in ferner Zukunft. Die CDU rennt dem Ganzen hinterher. Die SPD kümmert sich nicht um die Sicherung der zukünftigen Arbeitsverhältnisse, ist ja eigentlich ihre Kernbaustelle. Und wir sind doch die Partei, die über den Tag hinausgeht. Wir gucken uns doch an, wie Deutschland auf dem absteigenden Ast sich befindet. Also sie kann sogar in dieser Zeit, in der alles auf Nachhaltigkeit auch ein bisschen gestreamt ist, kann sie auch das noch behaupten, dass sie ja ein Akteur ist, der nicht kurzfristig denkt, sondern langfristig die so schlechte Entwicklung in der Logik der AfD gesprochen dieses Landes im Blick hat.
Das ist ja ein ganz typisches Merkmal bei allen rechtspopulistischen Parteien, diese Untergangssound, alles geht vor die Hunde und der Trend ist permanent nach unten. Das sieht man ja auch bei den Republicans in den USA, man sieht es bei den Tories und so weiter. Alles geht irgendwie immer kaputt. The country is on the wrong track, ist ja da diese beliebte Formulierung in den amerikanischen Umfragen. Diese ganze Thematik, die führt uns ja aber zu der großen Gretchenfrage im Umgang mit der AfD, was ja auch für mich der Ausgangspunkt war, das Thema nochmal aufzurollen, nämlich wie geht man damit um, um das auf zwei Pole sozusagen zuzuspitzen. Da wären auf der einen Seite diejenigen, die sagen, wir müssen die ausgrenzen, ja, die AfD muss isoliert werden. Man darf die auf gar keinen Fall irgendwo beteiligen. Ja, die sogenannte Brandmauer muss quasi unbedingt bestehen bleiben. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Argumentation, dass quasi es nötig ist, die einzubinden, um sie, wie da auch ein beliebtes Schlagwort dann lautet, zu entzaubern. Das ist ja das, was du gerade wieder angedeutet hast, ja, dass man quasi denen die Gelegenheit geben muss, sich zu blamieren und ihre Behauptungen letztlich einem Realitätscheck zu unterziehen. Und so ein bisschen ein Problem bei der Debatte finde ich zwei Dimensionen. Das eine ist es, dass natürlich das erstmal immer nur Behauptungen sind. Ja, beide Seiten können zwangsläufig nur sagen, ich habe recht, weil wenn wir das andere machen, passieren schlimme Dinge. Aber da wir ja immer nur in einer Welt leben, in der wir kein Experiment laufen lassen können, haben wir nie einen Beweis dafür. Also ich kann ja quasi immer sagen, ich lag recht. Und der zweite Punkt ist, dass wir es hier natürlich auch mit einem sehr, mit einem Spiel mit sehr hohen Einsätzen zu tun haben. Ja, weil angenommen, wir fangen an, die tatsächlich einzubinden, in der Hoffnung, sie zu entzaubern. Wenn das scheitert, dann haben wir natürlich ein ernsthaftes Problem, weil wir dann gegebenenfalls Rechtsextremisten an der Regierung haben, die rechtsextreme Dinge in der Regierung umsetzen. Umgekehrt, wenn die Ausgrenzungsstrategie scheitert, da ist ja quasi dann das Extremszenario, dass wir irgendwann 51% für die AfD haben. Das wird natürlich in Deutschland nicht passieren, zumindest absehbar nicht, aber das wäre ja quasi so der weitere Zugewinne, die dann das Land letztlich unregierbar machen, wären da sozusagen das Extremszenario. Und mein zweieinhalbter Punkt da dazu ist, dass mein Eindruck ist, dass die Empirie aus anderen Ländern da irgendwie weitgehend ignoriert wird, weil wir sind ja nicht das erste Land, das eine rechtspopulistische Partei hat. Deutschland ist ein Latecomer, was das anbelangt. Ja, das war ja ganz lang so dieser deutsche Sonderzustand, dass wir das im Endeffekt nicht hatten. Und so rückblickend betrachtet, muss man sagen, da hatten wir wohl auch schlichtweg Glück mit unseren Gegnern, einfach weil die von dir vorher auch schon genannten Republikaner, die DVU, die NPD und so weiter, die waren halt auch schlicht unfähig. Ne? Und die AfD ist die erste kompetente rechtspopulistische Partei. Und vielleicht ist es auch ein Normalisierungsprozess, dass wir die haben. Und dann muss man auch den Umgang mit ihr normalisieren. Das sind quasi so, ohne dass ich da jetzt irgendeine fertige Analyse oder irgendwelche Beschreibungen oder so hätte, das sind meine Gedanken zu diesem Thema. Und du hast dir ja auch Gedanken in diese Richtung gemacht. Ich habe ja auch den Podcast damit benannt, ja, dieses Ausgrenzen oder Eingrenzen, ja, diese Integrierungsfrage, das scheint mir die entscheidende zu sein, zumindest was die aktuelle Diskussion anbelangt.
Ja, ich finde die Ausführungen sehr anregend. Der Punkt Latecomer ist, glaube ich, sehr wichtig, meines Erachtens auch sehr stark unterbelichtet. Wenn wir das europäische Ausland ansehen, wir müssen ja gar nicht in die USA gehen, die gar nicht so sehr als Referenz passen, weil sie durch ihr dualistisches, präsidiales Parteiensystem, was die Bundesregierung der USA angeht, die Bundespolitik, so eine Extremform darstellen und deswegen auch es immer schwierig ist, jetzt zu sagen, ja, die AfD bei uns, das sind die Republikaner in den USA. Das passt auch schon nicht, denn dort hat man zwei, wenn man so will, Volksparteien-Traditionen, die aber wesentlich stärker hochintegrativ funktionieren. Und das heißt, dass man in einer demokratischen Partei der USA Sozialisten hat und Nationalliberale und alles Mögliche kann sich da tummeln. Auch bei den Republikanern, wie wir sehen, gibt es, auch wenn es so scheint, nicht nur den Trumpismus. Und dort, wo es Trumpismus gibt, gibt es natürlich dann auch eine unterschiedliche Kohäsion, eine unterschiedlich starke Bindung zu diesen Ideologien, die dahinter stecken. Also das ist, glaube ich, so ein gar nicht so das perfekte Beispiel. Gute Beispiele wären oder Beispiele, aus denen man Anregungen für die Beurteilung bei uns ziehen könnte, ist natürlich Österreich, eine FPÖ-Entwicklung mit einer anderen Tradition. Die FPÖ hat auch von ihren Anfängen, ist nicht so einzuordnen wie die AfD, hat also eine andere Kontinuität auch im Land, viel stärker stabilisiert letztendlich, normalisiert auch über lange Zeit. Und dann hat sich dort etwas entwickelt, was, glaube ich, hier in Deutschland mit Händen und Füßen versucht wird, abzuwehren aus dem politischen Establishment, wenn man das mal so sagen darf, für die Kreise, die im Parlamentarismus unter zu Hause sind und nicht zur AfD gehören. Das ist ja wir und die. Das ist ja die Realität, die man weitgehend in der Bundespolitik zumindest hat und meistenteils wohl auch in der Landespolitik mit gewissen ersten Einschränkungen bestimmt. Und wenn man diese Situation hat, dann sagt man sich also, das geht ja gar nicht. Wenn wir die jetzt integrieren, dann haben wir die FPÖ in Deutschland. Dann haben wir immer eine Partei, die sozusagen permanent, sieht man ja auch in Österreich in Umfragen, potenziell Bundesregierung werden könnte. Und dahingehend gibt es ja jetzt auch schon ein paar Erfahrungen. Und in der Landespolitik sowieso mit Konstellationen, die sich in Deutschland niemand vorstellen kann, Sozialdemokratie und FPÖ gemeinsam als Landesregierung. Das überrascht heute noch einige Leute, dass so etwas in Österreich möglich war und ist und möglich sein kann. Dann haben wir andere Länder, wo das auch ausgeprägt ist. Wir haben auch in Skandinavien, in den Niederlanden haben wir entsprechende Prägungen. In Frankreich kennen wir die Tendenz. Also man muss schon lange suchen, bis man was findet wie Deutschland, wo man sich einen Parlamentarismus aufgebaut hat, der immer nur die extreme Rechte in Form von NPD kannte in einigen ostdeutschen Landtagen. Es gab auch mal die Republikaner in Baden-Württemberg, die ziemlich stark waren, muss man sagen. Hier gibt es eine Tradition, an die vielleicht sogar gegenwärtig angeknüpft werden könnte aus AfD-Logik. Die AfD hat da momentan einen ziemlich guten Schnitt, glaube ich, was die Prozente angeht. Und die Republikaner haben es geschafft, in den 90er Jahren zweistellig zu werden. Das haben sie nicht lange gehalten, sind seit 2001 weg aus dem Landtag, aber immerhin. Also es hat Ansätze gegeben, dass auch hier das sich weiter verstärkt. Aber der springende Punkt ist, in gewisser Weise erleben wir wohl eine Normalisierung, wenn man das, du hast den Begriff eben gebracht, wenn man das in einem größeren europäischen, internationalen Maßstab dahingehend einordnet. Und dann haben wir natürlich mit den vielen Referenzen auf die deutsche Geschichte allerdings einen Rahmen, würde ich sagen, einen Bedeutungsrahmen, der sich deutlicher unterscheidet von den anderen Ländern. Österreich hat ja immer, wir sagen, so ein bisschen den Trick auch gut fahren können, dass man sagt, eigentlich haben wir aber mit eurer Tradition überhaupt gar nichts zu tun. Das ist ja sozusagen, so war lange die Story in Österreich, das ist uns ja alles übergestülpt worden. Wir sind das Opfer dieser Entwicklung gewesen. Also müssen wir auch etwas mehr Beinfreiheit haben, möglicherweise in den politischen Gestaltungen. Wir sind halt etwas pragmatischer, weil wir ja auch nicht Ursache allen Übels waren. So, das ist jetzt die vereinfachte Lesart, wird heute in Österreich, glaube ich, auch nicht mehr so gefahren. Aber das war eine gewisse Tradition in Österreich, weshalb man sagte, also erzählt uns mal bitte nichts, wie wir mit der FPÖ umgehen sollen. So. Und wenn man jetzt diese Normalisierung hat, dann ist ja die Frage, wie wird etwas, was normalisiert ist, eigentlich wieder abnormal oder entfernt, verändert? Daran arbeiten ja die Parteien. Die ganzen enormen Aktivitäten auf kommunikativer Ebene, die gerade stattfinden, haben, glaube ich, viel damit zu tun, dass man den Ansatz verfolgt, etwas zu brechen, etwas aufzuhalten, was sich so an einem Punkt befindet, wo es normalisieren könnte. Das ist in gewisser Weise schon interessant, weil wenn die AfD jetzt unter diesen 20% in Umfragen geblieben wäre, ich bin mir nicht mal sicher, ob das so solche Ausmaße hätte. Wir haben eine psychologische Grenze, die auch irgendwie überschritten wurde, so wie die 30% bei den Volksparteien. Wenn du über 30% kommst, ja, ist auch nicht so wirklich super toll, aber für eine CDU und SPD heute eigentlich mega im Bund, wenn man das schafft. Dann kommen schon die Fantasien auf, kann es nicht eigentlich wieder werden wie in den 90er Jahren? Können wir nicht sogar auf 40% kommen? Also das ist schon so, dass es bestimmte Werte gibt, wo auf einmal die Wahrnehmung sich auch stark verändert, was ja etwas Irrationales hat. Also was sind eigentlich jetzt 1-2%? Das ist ja vielleicht Fehlertoleranz. Ne? Es sind ja Messunterschiede auch teilweise, ob ich nun 18 habe oder 20 und 16. Ja, und was ist jetzt der richtige Weg? Ich denke, dieses Konzept der Brandmauer ist etwas, was aus Sicht der alten Parteien, die AfD, von dieser dauerhaften Stabilisierung abhalten soll. Aber man muss sehen, genau diese Brandmauer könnte eigentlich zur Selbstdefinition der AfD, zu ihrer Verstetigung, einen Beitrag leisten. Solange die AfD eine, wie ich das nenne, Vollexklusion erfährt, also kompletter Abschluss und am Ausschluss und am besten auf allen Ebenen, solange muss man natürlich bedenken, das sage ich jetzt als Analytiker, nicht als Parteienberater, muss man bedenken, keine Investition ohne Nebenkosten gewissermaßen. Und wenn die Investition so lautet, wir gehen jetzt da all in und stecken alles an Energie rein, damit die wirklich an die Wand gefahren werden. Ich überspitze gerade ein bisschen die Formulierung. Aber wenn man so politische Vorstellungen in den Parteien, die kursieren, sich anschaut, dann ist das ja eine Ansage. Jetzt hier mit harter Hand durchgreifen und dann werden die Zahlen auch wieder anders werden. Ganz nebenbei am besten auch noch Politik machen, dass die Leute gute Politik machen, damit die eigenen Wähler und Wählerinnen bei der Stange bleiben. Nur was ist, wenn das nicht funktioniert? Und diese Antwort kann niemand geben, weil wir haben kein Realexperiment, glaube ich. Es gibt keine Beispiele dafür, dass man jetzt sagt, eine Partei ist so hoch in Umfragewerten, wenn wir die jetzt erstmal so annehmen, wie sie sind. Und jetzt gibt es bestimmte Strategien, wie du sie wieder wegbekommst. Dazu kommt, ich denke, eine liberale Demokratie, ein parlamentarisches System, wie wir es kennen, ist durch die Normalisierung der AfD als eine Art völlig andersartiger Partei, als ein Block, der sich da befindet, mit dem nur sehr, zumindest nach außen, wenig Kommunikation bis gar keine stattfindet, die ist in der Lage, das Parlament selbst in eine unnormale Situation zu bringen. Liberale parlamentarische Demokratie kennt im Regelfall nicht das Szenario, dass eine Partei stärker und stärker wird, sagen wir mal zumindest relativ stark ist im Vergleich zu dem, was wir heute an Realität haben bei den alten Volksparteien. Sie wäre auch mit 15% immer noch, glaube ich, sehr stark im Verhältnis gesehen. Also die bekommt Zulauf, hat aber kaum Möglichkeit, soll keine bekommen, will auch vielleicht keine wahrnehmen, sich in diesem parlamentarischen System irgendwie produktiv, konstruktiv, interaktiv zu betätigen. Mit verbunden das Ganze dann mit der Story, mit der Ansage, Leute, diese Partei gefährdet unsere Demokratie, gefährdet das System. Sie bekommt noch mehr Zulauf und es entsteht diese Blockade. Das ist, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ein Zustand, den man sich eigentlich nicht über lange, lange Zeit vorstellen kann. Und das ist ja das große Problem für die CDU. Sie gerät in eine Lage im Osten, wo sie offenbar fast ja, einige sagen, gezwungen wird, mit dieser Partei irgendwie zu verkehren, weil sonst bleiben dann vielleicht linke Bündnisse mit ihren Folgekosten. Der wirklich in Anführungszeichen Leidtragende, die problematische Stelle in dem ganzen Geschehen ist die CDU, weil sie zwischen den Stühlen steht, zwischen diesen Entscheidungen. Sind wir Mittepartei? Müssen wir vielleicht sogar mit Linken reden? Nicht nur mit Linken in der SPD, das geht ja vielleicht noch, mit Linken in der Linkspartei. Und dann auch noch im Osten. Oder gibt es eigentlich einen Weg über solche gewissen Kompromisse, mit denen irgendwie auszukommen? Das ist eine Frage, die aus meiner Sicht nicht beantwortet werden kann. Aber man muss sehen, alles hat Nebenkosten. Es gibt keine Garantie, dass die AfD automatisch verkleinert wird und beseitigt wird. Das ist ja auch fragwürdig, ob das ein guter Weg ist, zu sagen, ich will, dass die einfach nur verschwinden. Ja, das ist eine Ansage an die Wähler, die jetzt sich aus dem Lager der Nichtwähler dorthin bewegen und sagen, ja, wenn du das willst, dann will ich es erst recht nicht. Und die Frage wird sein, kann die AfD eigentlich die Nichtwähler, die jetzt ihr zuneigen, ein Publikum, das für die anderen Parteien ganz schwer zu erreichen ist, haben die ein Interesse, bis zur nächsten Wahl bei der Stange zu bleiben? Und ich würde mal vermuten, eigentlich ja, weil jetzt kurz zu sagen, wir wollen Denkzettel verpassen und dann gehen wir wieder zur SPD oder wir werden wieder brave Nichtwähler, das kann man sich nicht so leicht vorstellen.
Ja, meine eigene Denke in die Richtung ist gerade auch sehr im Fluss. Ich sehe nämlich auf der einen Seite wirklich das Problem, dass es kein realistisches Szenario gibt, mit dem die AfD wieder in der Versenkung verschwindet. Wir haben aktuell ja nicht mal ein realistisches Szenario, dass die wieder einstellig werden. Aber die Vorstellung, dass in der Bundestagswahl 2025 oder auch dann 2029, dass die Partei dann wieder aus dem Bundestag rausfliegt, aus den Landtagen mal ganz zu schweigen, ja, das sehe ich einfach nicht. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise wird man sich dazu verhalten müssen. Und es ist schon lange meine Überzeugung, dass die CDU nicht in der Lage sein wird, die aktuelle Ablehnung der Partei, diesen Nicht-Kooperationsbeschluss aufrechtzuerhalten. Und auch das erinnert mich einfach super stark an die SPD in den 2000er Jahren, weil die genau dieses Thema mit der Linken hatten. Und die Konflikte und die Diskussionen, die da drum laufen, ohne beide Parteien gleichsetzen zu wollen, aber die sind sehr, also die Linke und die AfD, die sind sehr ähnlich, finde ich. Ich habe zum Beispiel in meiner Timeline aktuell, habe ich einige CDUler drin, wie den Ruprecht Polenz oder den Andreas Pöttmann, die ganz klar sagen, nein, die Brandmauer muss aufrechterhalten werden. Ja, die kritisieren super harsch den Friedrich Merz für seine Linie. Zu dem kommen wir bestimmt auch gleich nochmal. Dann habe ich Leute drin, wie den Manuel Schwalm, der auch schon hier im Podcast war, als wir über das gesprochen haben, was konservativ eigentlich ist. Der sich quasi darüber ärgert, dass andere Parteigänger, natürlich vor allem auf der Linken, also SPD, Grüne, etc., dass die ständig der CDU quasi Nazitum vorwerfen, letztlich. Sobald, solange es, so wie es um diesen Umgang mit der AfD geht, dann haben wir innerhalb der CDU Leute, die ganz klar sagen, nee, wir müssen schon irgendwie mit der AfD arbeiten, wir haben ja gar keine andere Wahl. Und dann haben wir ein ganz, ganz breites Feld von Leuten, die sich am liebsten überhaupt nicht verhalten würden, weil sie ganz genau wissen, egal wie sie sich bewegen, es ist falsch. Ja, das ist ein Loser-Thema. Da lässt sich überhaupt nichts gewinnen. Und Friedrich Merz gerade, der erinnert mich wahnsinnig stark an Kurt Beck oder so. Ja, das sind Leute, die werden hin und her gerissen, ja, between a rock and a hard place, wie man im Englischen so schön sagt. Ja, es gibt einfach keine gute Option für die. Und du hast ja gerade auch schon genannt, letzten Endes wird die CDU gezwungen, sich zur AfD zu verhalten. Ja, für die SPD stellt sich diese Frage nicht. Für die Linken und für die FDP auch nicht. Ne, für die FDP wäre es an und für sich eine spannende Frage. Das ist auch so völlig unterdiskutiert, wie viel Anknüpfungspunkte es zwischen diesen Parteien eigentlich gibt. Es ist nur irrelevant, weil die zusammen keine Koalition stellen können irgendwo, wegen der Größe der FDP. Deswegen ist es einfach nur eine relevante Frage sozusagen für die CDU. Wenn die bereit ist, in irgendeiner Art und Weise zusammenzuarbeiten mit der AfD, dann wird das Realität. Und wenn sie das nicht ist, dann nicht. Mit all den Konsequenzen und Folgekosten, die du gerade schon beschrieben hast. Und das ist eine riesige Thematik für die Partei, die sie aktuell, glaube ich, zerreißt. Und also zumindest so ein bisschen, die an ihr reißt sozusagen. Also es das heißt nicht, dass die CDU kaputt geht, ja. Aber die haben eben wirklich dieses selbe Problem, wie es die SPD im Umgang mit der Linken hatte. Und das ist jetzt so meine aktuelle, ja, Prognose ist schon zu viel gesagt, aber ein Szenario, das ich mir vorstellen kann, ist, dass die CDU auf eine Kommunikations- und Strategieebene geht, wie es die SPD dann letztlich auch etabliert hat. Weil wenn wir mal gucken, wie hat die SPD dann quasi dieses strategische Dilemma mit der Linken gelöst, abgesehen davon, dass die Linken sich quasi selber vaporisiert haben. Ja, die spielen ja einfach keine Rolle mehr. Wenn die 2025 wieder in den Bundestag kommen, dann haben sie einfach nur Glück. Aber was hat man da gemacht? Man hat gesagt, mit manchen linken Landesverbänden, Stichwort zum Beispiel Thüringen, ja, mit dem Bodo Ramelow, mit denen oder in Brandenburg oder in Berlin, mit denen kann man problemlos arbeiten. Nee, die sind pragmatisch, die sind demokratische Parteien, da haben wir quasi keinen Zweifel an deren Verfassungstreue, ja, die arbeiten vernünftig und so weiter. Mit denen können wir zusammenarbeiten. Und dann hieß es ganz lange, ja, die Landesverbände im Westen, die sind alle, das sind quasi die ganzen Chaoten drin und die ganzen Radikalinskis, mit denen können wir nicht arbeiten. Deswegen gibt es keine Koalition im Westen, aber im Osten. Das ließ sich auch nicht überragend lange aufrechterhalten. Ja, man erinnere sich an Ypsilanti oder dann an diese Tolerierung von, ich glaube, es war Hannelore Kraft in NRW. Aber letzten Endes, es war zumindest eine halbwegs in sich schlüssige Argumentation. Und man hat immer eine ganz klare Grenze gezogen zu einer Kooperation im Bund. Und zwar immer mit dem Argument, was ja den Charme hatte, zutreffend zu sein, dass mit der Linken im Bund kein Staat zu machen ist, solange die die NATO ablehnen. Also quasi, weil wir können in den Ländern koalieren gewissermaßen, weil da haben wir keine da ist dieses Außenpolitik-Thema irrelevant, weil die Länder machen keine Außenpolitik. Aber im Bund geht's nicht, weil da die Position quasi ein Ausschlusskriterium ist. Und ich sehe ehrlich gesagt etwas Ähnliches in der Zukunft für die Kooperation der CDU mit der AfD, dass die quasi sagen, wir definieren bestimmte Landesverbände als satisfaktionsfähig. Also zum Beispiel sowas wie Thüringen kann nicht satisfaktionsfähig sein, weil da ist der Bernd Höcke, der ist zu radikal oder sowas. Aber nehmen wir als Beispiel einfach mal Sachsen her, da geht es aus welchen Gründen auch immer, ja, das müssen die halt dann für sich definieren, oder in Baden-Württemberg oder was auch immer, ja, das sind vernünftige Leute drin, ja, die sind ja eigentlich konservativ, ja, und die wollen ja arbeiten, etc. Und da spielt dann das Kriterium, wegen dem wir eine Kooperation mit der Partei generell ausschließen. Das wäre dann bei der AfD vermutlich die Haltung zur EU. Da haben die ja glücklicherweise, das habe ich letzthin auf dem Blog mal beschrieben, da haben sie der CDU ja eigentlich den Gefallen getan, in ihr Bundesparteiprogramm den deutschen Austritt aus der EU zu fordern. Ja? Und solange die solchen Blödsinn machen, dürfte es der CDU vergleichsweise leicht fallen, dann zu verargumentieren, warum man an der Stelle dann, das nenne ich dann jetzt keine Brandmauer mehr, aber eben auf jeden Fall eine harte Grenze einzieht. Das halte ich für ein vergleichsweise realistisches Szenario. Und dann noch ein Gedanke zu dem, was du vorher mit Österreich genannt hast. Ich finde es tatsächlich gar nicht so überraschend, dass da dann eine Kooperation mit sowas wie Teilen der Sozialdemokratie bestehen kann, weil gerade diese ganze Wagenknecht-Diskussion, die zeigt ja eine Anschlussfähigkeit bestimmter Elemente aus dem linken Spektrum, und ich betone es jetzt mit den bestimmten Elementen, an das, was die AfD tut. Weil selbstverständlich ist dieser ganze linksliberale Kram, der Internationalismus, die gesellschaftliche Offenheit und so weiter, das ist null anschlussfähig, das ist das Anathema. Der AfD. Ja, das ist das absolute Gegenstück. Aber auf der anderen Seite treffen die sich dann ja doch bei anderen Elementen, wie zum Beispiel der Feststellung, dass das aktuelle Wirtschaftssystem und die aktuelle wirtschaftliche Lage mit globalem Handel und EU und Armut etc., das funktioniert offensichtlich für viele Leute nicht. Da sind die sich sofort einig. Ne? Da gibt es Überlapp. Und je nachdem, wie sich bestimmte Verbände und bestimmte Teile der Partei positionieren, sind da dann natürlich halbwegs überraschende Zusammenschlüsse plötzlich möglich.
Ja, ich sehe diese strukturelle Analogie, wenn man so sagen will. Ich denke, da gibt es ähnliche Tendenzen, die aus dem Volksparteicharakter herrühren, weil man es mit Abspaltungen zu tun hat. Und sobald man Abspaltungen hat, kann nach einer gewissen Zeit der Gedanke aufkommen, können wir uns nicht doch irgendwie nochmal annähern und verständigen, weil Mehrheitsoptionen damit in Betracht kommen. Also die SPD hat dieses Thema immer und immer wieder offen gehalten, mehr oder weniger, eher für die Länder offen gehalten als für den Bund, aber eine absolute Ausschlussmöglichkeit, die hat es natürlich auch jetzt nicht in Stein gemeißelt gegeben. Man hat es offen gehalten, weil man immer wusste, in den, sagen wir mal so, in der saure Gurkenzeit der Merkel-Jahre, okay, es wird jetzt echt schwierig, über Machtalternativen nachzudenken, wenn diese Lage so bleibt. Dass man mal mit den Grünen und mit den Liberalen zusammen koalieren könnte, also sowas hätte man im Jahr 2013 oder 2015 vielleicht überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich sehe ein paar Unterschiede schon. Ich würde sagen, die Dramatisierung und die Abschreckungswirkung in dieser aktuellen Lage, das ist höher, als es je war im Kontext SPD, Abspaltung, Linke, Linkspartei. Meiner Wahrnehmung nach gab es zum Beispiel im linksliberalen Milieu immer eine gewisse Neigung zu sagen, wir müssen mal schauen, wie wir mit denen sprechen und diese großen Themen, NATO und so, das wird man doch irgendwie, muss man sich da mal verständigen. Es hat meines Erachtens, ich würde nicht da beispielsweise von Vollexklusion sprechen. Ich würde sagen, es gab immer eine große Abneigung oder Skepsis in den klassischen, vielleicht sagen wir mal mittig konservativen sozialdemokratischen Realo-Strukturen. Aber es gab auch immer eine starke Linke, die sich dazu in der SPD, wohlgemerkt auch in der SPD-Bundestagsfraktion, im Zweifel in Schweigen gehüllt hat und gesagt hat, erstmal wählen und dann sieht man weiter. Das ist eine Position, die es jetzt so bei der CDU ja nicht gibt. Es gibt keine Bundestagsabgeordneten, die jetzt sagen könnten, ja, wollen wir erstmal die Wahl 25 abwarten und dann sehen wir, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Dann haben wir aber so eine Schlagzeile und der Kollege kommt dann wahrscheinlich in einige Erklärungsschwierigkeiten, freies Mandat hin oder her. Das würde gegenwärtig nicht in dieses Groupthinking am Ende passen. Ja, also es gibt dann eine klare Linie, keine Andeutungen machen, keine Aussichten geben, dass wir von Mehrheitsverhältnissen ausgehend die Entscheidung treffen. Das war aber doch, wie ich mich erinnere, ich meine, es kann sein, dass ich das ein bisschen falsch erinnere, aber ich glaube schon, dass bei der SPD man es ein ganz klein wenig offener halten konnte, weil man immer wusste, es gibt in der deutschen Bevölkerung nicht das, es hat, glaube ich, nie das gegeben, was es heute gibt gegenüber der AfD. Im Zweifelsfall gab es auch so eine Art Romantik, Sozialromantik, dass man sagte, in Anführungszeichen, das sind ja Träumer und Illusionäre, wie die sich den Sozialstaat vorstellen, ähnliches mehr. Aber das hat nicht wirklich einen so starken Dämonisierungseffekt, sage ich einmal. Also die Analogie würde ich ähnlich sehen. Ja, es sind halt jetzt Auseinandersetzungen, Spätfolgen, Spätwirkungen der Trennung, die jetzt bald ja schon oder über das 10. Jahr hinausgeht dieses Jahr. Und irgendwann, so ist das eben, kommen diese ganzen Sachen wieder hoch. Und dann stellt sich die Frage auf einmal bei der CDU, wie wollen wir in Zukunft Mehrheiten machen, wenn die FDP doch nicht nach 25 sagt, jetzt wollen wir aber gerne wieder mit der CDU. Da werden ja auch Fakten geschaffen. Die CDU ist in einer ganz schwierigen Lage im Parlament, denke ich, weil sie hat die Linkspartei dort, mit der sie natürlich, also zumindest dort, auch nie etwas machen wird. Wir werden auch keine CDU-Linkspartei-Option sehen. Und in den Ländern ist das auch noch ein weites Szenario und wenn überhaupt im Osten. Und selbst da gibt es einen langen Weg. Da habt ihr ja auch zugesprochen, Marcel Lewandowski und du, dass da natürlich auch Vorbereitungen getroffen werden müssten. Kann man nicht erst 2 Tage vor der Wahl sagen, dass man jetzt vielleicht mit der Linken was macht. Und auf der anderen Seite hat sie die AfD und ihr wichtigster, immer doch noch, wenn man so sagen darf, organischer Partner, die FDP, ist ihr gewissermaßen abhanden gekommen. Die ist jetzt bei der SPD im Lager. Und wenn jetzt nicht irgendetwas passiert, dass die FDP sagt, also mit Scholz kann man überhaupt nicht regieren und wenn der auch noch so viele Werte, 25, bekommt, wir gehen erstmal zur CDU, dann weiß die CDU natürlich auch, dass es dann nur noch mit den Grünen geht. Und ich würde auch behaupten, es ist nicht so verwunderlich, dass die CDU nach wie vor sich diese Option mit den Grünen ja versucht offen zu halten. Das wiederum allerdings ist ein Segen für die AfD. Nichts könnte besser sein als Andeutungen, dass man 25 eine Schwarz-Grüne, am besten noch ohne FDP, noch besser für die AfD. Guckt euch das an, jetzt haben sie auch noch die FDP. Selbst die FDP, das letzte Mini-Korrektiv der bürgerlichen Vernunft, ist jetzt auch noch weg. Also wieder perfekt für diese Lage der AfD. Und die Sache, müssen die früher oder später dann doch auf die AfD zugehen. Ich meine, die größte Schwierigkeit ist, dass die CDU angetreten ist, auch durch ihren aktuellen Parteivorsitzenden mit der klaren Ansage, wir machen die ja kleiner. Und dass die AfD, wie das ja jetzt überall auch verkündet wird, dass jetzt das Ziel ist, sie erstmal zu reduzieren, am besten so weit zu reduzieren, dass sie wirklich nur noch eine kleine Partei im Parlament ist. Das sind ja auch hochgradig abstrakte Ziele. Das ist natürlich, ich kann das verstehen. Parteien müssen so reden und vor Hauptstadtjournalisten werden Parteivorsitzende sich genötigt sehen, dann nochmal zu sagen, dass sie sie jetzt halbieren wollen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass jetzt nochmal bald es heißt, ja, jetzt werden wir sie aber halbieren. Und dann sieht natürlich nicht, oder man muss vielleicht auch da ein bisschen Abstand nehmen von der Annahme, dass das schiefgehen könnte und dass es einem dann wieder auf die Füße fällt. Nur man kann ja auch nicht sagen, jetzt sind die da, weil dann müsste man ja sagen, wir müssen mit ihnen irgendwie klarkommen. Und diese riskante Bindung, die die CDU da gewählt hat, dass sie sagt, unser Ziel ist, die zu verkleinern, am besten ganz zu beseitigen, überhaupt nichts mit denen zu machen, die wird erhalten bleiben. Und du hast es schon eben angedeutet, die SPD beispielsweise in der gewissen, würde ich schon sagen, ist fein raus. Weil der Hauptgegner der AfD ist ja nicht die SPD, sondern die CDU. Und deswegen wird dort eigentlich die Schlacht geschlagen. Es würde mich nicht wundern, ich will nicht zu weit spekulieren, aber so als Bürger und Wähler darf man ja auch spekulieren, machen wir hier auch ein bisschen, ist ja auch ganz, ganz nett. Es würde mich nicht völlig wundern, wenn die Ampelregierung eigentlich durch diesen Konflikt noch eine Stabilität bekommt, die ja auch bei der Wahl 25 helfen könnte. Und das heißt ja jetzt immer, der Bundeskanzler muss endlich mal was sagen und diese Entwicklung mit der AfD, da bin ich mir gar nicht sicher. Ein Bundeskanzler, der sich nicht in diesem ganzen Diskurs der letzten Tage involviert, lässt natürlich auch einen Parteivorsitzenden der größten Oppositionspartei in einer gewissen Optik erscheinen. Schweigen ist tatsächlich manchmal Gold, ja, politisch
Gold gesehen. Sowieso. Also ich meine, je mehr Scholz schweigt, desto besser für ihn.
Ja, ist zumindest eine Form, auch nichts zu falsch zu machen und die Kontraste auf Ebene der Kandidaten, die 25 in Betracht kommen, werden durch sowas ja auch offensichtlicher, wobei ich immer noch sagen muss, das Interview mit Merz, glaube ich, hat eine Eigendynamik entwickelt, die fast notwendig erwartbar sich sehr stark entkoppelt von dem, was tatsächlich in dem Interview stattgefunden hat. Aber das ist nicht überraschend. Es ist klar, dass jetzt dort eine, vielleicht ist überraschend, wie stark die CDU ihren Parteivorsitzenden angegangen hat. Das war schon bemerkenswert. Ich kann mich auch bei Kurt Beck und solchen Sachen, ich kann mich nicht erinnern, dass sowas so konzertiert auch ablief im Netz. Und ich denke, auf lange Sicht gesehen ist das kein vorteilhaftes Ereignis für die CDU gewesen.
Ja, absolut spannende Dynamik, die da abläuft. Ich habe auch das Gefühl, auch hier hat die CDU einfach wieder nur schlechte Optionen. Weil wenn die tatsächlich in eine Zusammenarbeit mit der AfD gehen, die brauchen die FDP ja dafür auch gar nicht. Ja, wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse anguckt, in den meisten Konstellationen, ich glaube sogar fast allen, wäre eine CDU-AfD-Koalition super stabil, rein von der Menge der jeweiligen Abgeordneten. Das heißt, orientiert sich die CDU tatsächlich in diese Richtung, dann lässt sie ja der FDP machtpolitisch gesehen praktisch keine andere Wahl, als zu versuchen, diese Ampel zu stärken letzten Endes. Aber das sind alles ganz, ganz merkwürdige Dynamiken letzten Endes und Push- und Pull-Faktoren, die super komplex sind und in ihrer Auswirkung auch gar nicht vernünftig prognostizierbar.
Darf ich noch einen Punkt dazu machen, wo du das gerade sagst, mit diesen Wechselwirkungen? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir reden immer über diese Dinge, als lägen Methoden auf dem Tisch, die man eben wählen muss, Steuerungsmöglichkeiten. Und das wirklich Vertrackte in so einer Situation ist doch, dass die Parteien selbst im Grunde nicht wissen, was sie tun sollen. Weil alles, was sie tun, hat auch Wechselwirkungen, ermöglicht Spielräume, die man nicht haben will, verengt andere Spielräume, die man eigentlich jetzt gut nutzen kann. Der Faktor Zeit wird ja dermaßen unterschätzt. Das, was man sich heute überhaupt niemals vorstellen kann, kann in ein oder in zwei Jahren erzwungene Realität sein. Die Veränderungen, die stattfinden in der Annäherung der Parteien, in der Frage, wie sich Mehrheitsmöglichkeiten ergeben, wie öffentliche Diskurse sich auch entwickeln, das ist in heutiger Zeit und in dieser Medienbeflutung, die man hier hat, ist das eine Frage von Entwicklungen, die man gar nicht mehr aktiv mit nachvollzieht. Man hat auf einmal Zeitenwende. So, dann ist Zeitenwende da. Und bei der Zeitenwende stellt man dann zufällig fest, dass man alles falsch gemacht hat in der Vergangenheit. Merkwürdigerweise hat man das im Prozess dorthin überhaupt gar nicht so realisiert. Und das ist auch ziemlich normal, würde ich sagen, dass man das nicht realisiert hat. Weil solange etwas geht und funktioniert, wird es gemacht und versucht, weil man ja nicht weiß, wie die Alternative aussieht. Und ein wenig würde ich das auch hier nochmal stark machen wollen, dass man in diesen Parteienerwägungen natürlich immer mit so ganz rationalen Kalkülen arbeitet, tue dies, tue das. Heute Morgen habe ich gelesen und in deinen Shownotes ist es, glaube ich, auch abgebildet, jetzt starke konservative Figuren der CDU und dann klappt das auch schon wieder. Und da muss man auch erstmal wieder diskutieren, was sind denn starke konservative Figuren? Rudolf Stichwe, sehr renommierter Soziologe, hat vor 2 Wochen im Deutschlandfunk sich zu Konservativismus in Deutschland geäußert und hat erstmal dargelegt, dass die CDU gar keine klassische konservative Partei ist, sondern immer genötigt war, verschiedene Flügel und Richtungen zu vereinen. Also solche klassischen Konservativfiguren, das sind so Bilderbuchideale, die kaum haltbar sind. Und Friedrich Merz, um das nochmal zu sagen, ist genau in der Lage, er muss sowohl die, ich sage in Anführungszeichen, Altlasten der Merkel-Union, Altlasten in dem Sinne, dass natürlich jede Kanzlerschaft auch Kontinuität schafft an Personal, am Programm und so. Das muss er alles erhalten. Er hat früh gemerkt, dass er nicht einen totalen Schnitt machen kann, weil dann verliert er die Hälfte der Partei. Das geht auch nicht. Die Partei hat starke Liberale bis hin zu grünen Prägungen, die man vielleicht gar nicht so gerne zugibt. Die sind auch da, sehr moderate, sehr kosmopolitisch angehauchte Großstadtunion, das sind auch viele Wähler oder viele Sympathisanten oder Leute, die man den Grünen abgreifen könnte. Deswegen ein kleiner Flirt nach ins Ökologische ist ja vorteilhaft eventuell. Auf der anderen Seite hat er die sagen, ey, Friedrich Merz, wir wollten doch jetzt die neue konservative Wende, wo bleibt sie denn? Und dann kommen Figuren ins Spiel, die das ein bisschen moderieren können. Lindemann beispielsweise, wo man sagt, ah ja, das könnte so ein Typ sein, der den dann doch so ein bisschen in die Richtung hier konservative Reprofilierung bringt. Aber am Ende bleibt das Problem, dass das eine verschlankte, um es mal so zu formulieren, reduzierte Volkspartei ist, die zwischen den Lagern weiterhin steht, auf der einen Seite eine Ampel hat, wo eine bürgerliche Kraft mit einer grünen Partei und mit einer SPD arbeitet, auf der anderen Seite 2 Parteien, mit denen man eigentlich überhaupt nicht arbeiten kann. Und dazwischen sollst du moderieren. Ich kann immer wieder sagen, ich glaube, es gab kaum einen Parteivorsitzenden der CDU, wenn ich einmal pathetisch werden darf, der solche Schwierigkeiten auch hatte, dazwischen einen Deal hinzubekommen. Und das erklärt in meinen Augen auch seine vielen in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Patzer oder Schwierigkeiten, den klaren Kurs vorzugeben. Er macht einen Schlingerkurs, weil er natürlich weiß, ich darf nicht die Seiten völlig verprellen. Was macht die AfD daraus? Guckt ihr an, totaler Schlingerkurs. Wir sagen heute noch, was wir im Grunde vor 10 Jahren gesagt haben, wir sind sogar immer noch besser geworden und sind immer noch klarer geworden. Und was macht die CDU? Kann sich einfach nicht entscheiden.
Ich sage es immer wieder, Kurt Beck könnte morgen Kanzler sein. Ich habe quasi Oskar Lafontaine im Ohr, was das anbelangt. Das ist so eine vergleichbare Situation, weil diese Dynamik einfach dieselbe ist. Es gibt keine guten Optionen. Du bist hin und her gerissen zwischen diesem Unfug. Und wie du gerade schon gesagt hast, ja, das wird in diesen Diskussionen auch super gerne vergessen, obwohl es jetzt echt noch nicht lange her ist. Der Merkel-Kurs, in Anführungszeichen, sofern man davon irgendwas Konsistentem überhaupt reden möchte, aber dieses, wie heißt es gerne, dieses Flirten in Richtung linksliberales Großstadtmilieu sozusagen, da sind für die CDU nicht unerhebliche Wählendenschichten drin. Und auch hier gilt wie üblich diese Dynamiken und diese Kosten, diese versteckten Kosten. Häufig hört man das in dieser Debatte, die müssen jetzt quasi ihr konservatives Profil schärfen und dann wird es besser. Aber jede, und ich packe das jetzt echt in schwere Anführungszeichen, Schärfung des konservativen Profils geht halt mit Verlusten auf dieser Seite einher. Ja. Und es ist keineswegs ausgemacht, dass da die Bilanz am Ende plus ist. Das gilt natürlich in die umgekehrte Richtung genauso. Nee, die können sich verschätzen in jede der beiden Richtungen. Und das ist keine in irgendeiner Art und Weise beneidenswerte Situation, in der sich da ein Friedrich Merz gerade befindet. Aber ey, er wollte den Job und jetzt muss er eben da damit leben, dass er zahlreiche Fehler begeht. Ich halte ihn jetzt nicht für den geschicktesten Parteivorsitzenden aller Zeiten, aber Ich bezweifle auf der anderen Seite auch, dass es irgendjemanden gäbe, der diese Probleme lösen könnte, sozusagen. Also das sind einfach Probleme, die sich nur moderieren lassen zu einem gewissen Ausmaß. Und man betreibt da viel Schadensbegrenzung letztlich und versucht rumzulavieren. Und es ist gut möglich, dass Merz dann letztlich eine Figur des Übergangs bleibt. Wir werden sehen.
Ja, und er befindet sich dann in einer Situation wie in diesem Interview, dass er die klare Ansage macht, mit im engeren oder klassischen Sinne parlamentarischen Strukturen und überall dort, wo es um Landes- und Bundespolitik geht, also überall dort, wo es anfängt, in Anführungszeichen spannend zu werden, nicht missverstehen, Kommunalpolitik, ganz wichtiges Geschäft auf jeden Fall, aber überall dort, wo die Kameras eben auch immer stehen und wo es dann durchaus um Entscheidungen geht, die ja schon gewaltig sein können, also Kultuspolitik und Innenpolitik als Länderhoheiten beispielsweise, da kann man ja sehr viel Einfluss nehmen auf die Gestaltung einer Region auch. Da wird alles ausgeschlossen so. Und dann gibt es Kommunalpolitik. Und dann sitzt er dort und sagt, es ist ein Landrat gewählt worden, es ist ein Bürgermeister gewählt worden und so verstehe ich das. Man kommt nicht umhin, als sich mit gewählten Repräsentanten irgendwie denen gegenüber verhalten zu müssen. Und das heißt, und das hat er ja noch nicht mal gesagt, das Wort ist noch nicht mal gefallen, das heißt, dass man beispielsweise mit ihm irgendwie sprechen wird müssen. Und was auch nicht gefallen ist, soweit ich das hier überblicke und erinnere, ist das Wort Kooperation und Zusammenarbeit. Dieser Begriff wird ja jetzt die letzten Tage schon so verhandelt, als sei der de facto dort in diesem Gespräch gefallen. Das ist einfach auch interessant zu sehen, wie Mediendynamiken in dieser Demokratie natürlich bestehen. Am Ende glauben die Leute, dass es gesagt wurde. Und wenn es nicht gesagt wurde, sagen sie, aber er wollte es sagen. Das ist eine Möglichkeit, dass er das sagen wollte. Aber müsste man, das ist natürlich ein wissenschaftlicher Standpunkt, jetzt im Sinne einer wohlwollenden Interpretation könnte man auch sagen, er hat eine, wie ich das nennen würde, in Teilen doch empirische Realität angesprochen. Es hat ja danach etwas stattgefunden, auch eine sehr kuriose Entwicklung, dass auf einmal überall die Journalisten in die Kommunen gingen, bevorzugt natürlich in den östlichen Teilen des Landes, und dann nachfragten. Und dann sind sie auf Bürgermeister gestoßen, die ihnen irgendwie völlig normalisiert antworteten in der Hinsicht. Brandmauer, klar, Bund und Land, alles darf überhaupt nicht. Aber hier Kommunalpolitik, also wir haben ja gestern noch mit denen gestimmt und da und denen und das ist halt so. Und dann wird die Sache natürlich, dann wird dieses Ereignis eigentlich, so habe ich es ja auch dann getwittert, zu einem Impuls für eine empirische Entdeckung, also Entdeckung im etwas plastischeren Sinne gesprochen. Man sägt dann an, genauer hinzuschauen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, manche hätten das gar nicht gewollt. Die wollten gar nicht, dass jetzt da jetzt so eine Story raus wird. Und am Ende steht man an einem Punkt, wo man sagen kann, hört zu, ihr könnt recht haben, das ist der geschickte Versuch gewesen, die Brandmauer zu zerschlagen. Oder es ist unklug gewesen, was auch immer. Oder aber man sagt, in dieser Aussage steckt in gewisser Weise was Radikales dahingehend, dass auf einmal eine Normalität angesprochen wird, die man nicht als völlig, die man eigentlich nicht als eine strategische Ansage alleine begreifen kann, sondern als eine Aussage eines Mannes, der vielleicht auch in der Persönlichkeit von Friedrich Merz, ich möchte eigentlich gar nicht so stark personalisieren, aber Persönlichkeiten gehören halt zur Politik, wir kennen ihn, der dann auch mal sagt, so, jetzt machen wir mal einen Punkt, so sieht es aus und das sind die Realitäten, ne? Das ist Friedrich Merz, der Mann aus dem Sauerland, das ist natürlich irgendwo auch ein Charakterkopf, irgendwie auch ein Typ, der jetzt nicht nochmal die tausendste Fassadenwendung macht und vielleicht hätte es Leute gegeben, die sehr, sehr viel professioneller in dem Kontext sind und dann lang und breit erklärt hätten, warum das alles überhaupt gar nicht existiert, dass irgendwann irgendwo einmal mit einem Bürgermeister und mit einem Landrat gesprochen und geredet würde und dass man dem auch ausweicht und immer wieder andere Antworten gibt. Das sind ja Professionalitäten, die es auch in der Politik gibt. Das hat Friedrich Merz nicht gemacht. In gewisser Weise war Friedrich Merz tatsächlich klar, würde ich sagen, wie er das so auch gerne sagt. Aber er war natürlich in dem Sinne unklar, dass er nicht sofort dann noch dazu gesagt hat, aber im Übrigen, jede Form von Zusammenarbeit wird ausgeschlossen und diese Fälle sind möglich, diese sind nicht möglich, das wäre nicht gemacht. Er hat am Ende
eine gewisse Andeutung gelassen. Und ob das nun strategisch ist oder ob das aus der Situation entstanden ist, als Soziologe würde ich immer sagen, in diesen Interviews entstehen Dinge, man sagt Sachen, die man vielleicht gar nicht bedenkt in den Folgen. Und dann später versucht man es einzufangen. Ja, dann gab es den Versuch, dass auf diese hagelnde Kritik ein Statement noch in der Nacht durch den Generalsekretär ausgegeben wurde. Daraufhin gab es dann am nächsten Tag eine Einschränkung von Friedrich Merz, also wie er es gemeint haben will. Und dann gab es eigentlich später, wenn ich richtig sehe, nochmal eine vorsichtige Einschränkung der Einschränkung dahingehend, dass man sagte, aber es gibt ja die Bürgermeister und die Landräte. Ich habe deshalb gesagt, das ist ein bisschen wie, jeder Vergleich hinkt historisch, aber es passt hier für einen Podcast vielleicht ganz gut. Das ist ein bisschen eine Daily Telegraph-Affäre, ne? Also so die Kaiser, das Kaiser-Interview 1908, meine ich war es, und zum Verhältnis mit Britannien, und der Kaiser natürlich hat überhaupt gar keine Ahnung, welche Konsequenzen daraus entstehen, macht sich da kein Bild und ist völlig überrascht, dass aus allen Teilen, das ist jetzt hier passend zur Merz-Sache, aus allen Teilen des politischen Spektrums bis hin in die konservative, monarchische Richtung, er mit Kritik erschlagen wird, fällt in eine tiefe Depression, will am liebsten abdanken und versteht eigentlich gar nicht richtig, was da passiert ist. Also auf einmal gibt es eine Dynamik aus einer Sache, die man möglicherweise nicht so in der Dramatik erwägen konnte.
Ja, das klingt alles sehr realistisch für mich. Ich hätte ansonsten auch keine weiteren Punkte zu der Thematik. Ich glaube, es ist, das haben wir schon von Anfang an diskutiert, es ist super schwierig, da auf irgendein Fazit zu kommen. Ich glaube, wir werden nur Erklärungsansätze und Analyseversatzstücke hier bieten können und hoffentlich Anlass für zukünftige Gespräche geben. Ich bin auch schon gespannt, was unsere Zuhörendenschaft dann in den Kommentaren da dazu hinterlassen wird. Hast du noch irgendeine Art von Schlusswort oder Schlussgedanken, bevor wir für heute quasi beschließen? Oder bist du auch wunschlos glücklich?
Ich bin auch wunschlos glücklich. Ich glaube und hoffe, dass es uns, finde, im Gespräch ein bisschen gelungen sein könnte oder dass wir anskizziert haben, dass man sich vielleicht mit dieser Frage auch des Faktors Zeit, Wahrnehmung, Wechselwirkungen dieser politischen Stimmungen und Bewegungen, die wir gerade haben, beschäftigen sollte, oder wenn man jetzt an analytische Positionen denkt, auch Journalisten sind da natürlich gefragt, vielleicht auch nicht immer gleich denken, dass das ganze System untergeht. Wir sehen ja jetzt, die Weimar-Vergleiche haben Hochkonjunktur. Man muss immer sehen, dass mit diesen Betonungen die jeweiligen Rahmensetzungen auch erfolgen. Das heißt, wenn ich einmal anfange damit, dann werden alle mitspielen und versuchen, ihr Kapital rauszuschlagen und natürlich auch die Kraft, die ich vielleicht damit am ehesten verhindern, vermeiden, einschränken will. Das lässt sich aus meiner Sicht, auch ein Ergebnis unseres Gesprächs, aus meiner Betrachtung nicht auflösen. Wir sind verstrickt in diese kommunikativen Dynamiken und deswegen alles, was darauf hinausläuft, tue dies, tue das, dann wird das anders werden und so. Ich glaube, da haben wir beide eine Vorstellung, dass dahingehend die Erwartung jetzt nicht so groß sein kann. Man muss eben doch schauen, wie sich das entwickelt, und dann müssen Parteien Ideen haben, wie sie darauf reagieren. Und es kann ja gut sein, der Kanzler hat gesagt, das ist eine schlechte Laune-Partei. Und das heißt wohl, dass die Ampel eine gute Laune-Ampel sein will. Es kann ja gut sein, dass Stimmung sich auch wieder verbessert. Ja, und dann ist es manchmal so, dass die Banalität einer Verbesserung einer Stimmung passiert einfach. Spricht sich rum, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, weiß man ja alles noch nicht, dass auf einmal die Zahlen sich wieder verändern. Wer hat jetzt da eine Schuld, oder anders gesprochen, wer hat das bewirkt, weiß man gar nicht. Ändert sich, kommt so, und dieser Prozess der schwer beeinflussbaren parteilichen Dynamiken, der wird uns aus meiner Sicht bis 2025, wir haben dazwischen ja noch eine US-Wahl, die wichtig sein könnte für uns, eine wichtige Wahl, und auch die Frage des Krieges. Bis dahin auf jeden Fall wird uns das noch begleiten.
Oh Gott, ja, die US-Wahl, die wird definitiv hier im Podcast in den nächsten Monaten eine
Sprechen wir dann ein
Bedeutung
andermal
zukommen.
drüber, genau, ja.
Genau. Das wird noch öfter Thema. Marcel, ich danke dir ganz, ganz doll. Ich möchte quasi ein letztes Schlusswort, das habe ich heute gelesen, hat der Andreas Püttmann getweetet. Der hat nämlich gesagt, das passt gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass wir dem kognitiven Pessimismus einen habituellen Optimismus entgegensetzen müssen. Das würde ja dann quasi in diese gute Laune-Geschichte passen. Und es scheint mir ein ganz gutes Schlusswort zu der Sache zu sein. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr anregend und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Danke auch.